Welcome to the Where Is My Weed At podcast.
Ready?
Ready. Let's go.
Willkommen bei der neuesten Folge von Where's My Weed Podcast. Heute mal ein bisschen in umgedrehten Rollen. Unser heutiger Gast ist unser Host. Normalerweise. Wie geht's dir?
Servus, hallo. Mir geht's tatsächlich ziemlich gut jetzt. Und ja.
Ja, genau. Also ich sag kurz, warum die Rollen heute vertauscht sind. Genau. Unser lieber Ibnu wird knapp in einer Woche 40
Let's
Jahre
go!
Alt. Happy Birthday darf man ja noch nicht sagen, das bringt Unglück in Deutschland. Ja. Aber genau.
Ich habe auch nie gedacht, dass ich das schaffe tatsächlich, aber
40 zu werden?
Ja. So, was ich damals immer so veranstaltet habe, so für Sachen.
Ja, so früh zum Rauchen angefangen und so. Naja, aber da kommen wir noch drauf. Und deswegen dachten wir uns heute praktisch, wir reden einfach mal ein bisschen über deine Erfahrungen, natürlich auch mit Weed, aber auch insgesamt, die du bisher in deinem Leben gemacht hast und die du, ja, die mich vielleicht interessieren, die unsere Zuhörer vielleicht auch interessieren und wo du ein bisschen was darüber erzählen kannst, sozusagen.
Ja, gerne. Also ich möchte natürlich jetzt sagen, ich möchte jetzt keinem coachen oder so. Ne? Also es geht wirklich nur um, was ich erlebt habe, um vielleicht, dass ihr auch viel eine andere Perspektive habt, um bestimmte Sachen zu sehen, weil es ist halt so, bestimmte Sachen lernt man einfach mit der Zeit oder beziehungsweise mit der Erfahrung. Also deswegen, ich frage auch gerne 50-Jährige oder 60-Jährige oder noch älter, einfach über Leben so.
Aber bestimmte Erfahrungen muss man sicherlich auch vermutlich selber machen. Aber genau. Wie du schon sagst, es ist nie schlecht, Erfahrungen und Perspektiven von einer anderen Person zu hören, über die man sich vielleicht auch noch nie Gedanken gemacht hat, die einem vielleicht noch nicht begegnet sind und noch begegnen werden. Und ja, die grundsätzlich einfach interessant sind. Ne? Also ich finde dich auch, bist einfach eine interessante Person und ich will natürlich auch einfach wissen, was du so erlebt hast. Ich höre dir immer gern zu und deine Geschichten.
Lieben Dank.
Genau, dann, du siehst, ich gehe total auf, ne, in meiner Hostrolle.
Ich habe übrigens am 18. Februar Geburtstag sozusagen.
Genau. Ja. Ist nicht mehr lang hin.
So. Ja, da würde ich auch erzählen, wenn ich tatsächlich 40 bin, wenn ich eine 4, eine 0 dahinter habe.
Oh. Ja, genau, wir machen vorher und nachher. Vor 40 und wenn sie dann wirklich da ist, sich da überhaupt so viel dann tut. Das wird auch interessant sein. Aber erstmal reden wir über die Zeit jetzt, die vor deinem 40. schon vergangen ist und was du für Erfahrungen gemacht hast. Und meine erste Frage wäre tatsächlich, was mich jetzt interessiert, weil ich gehe jetzt auf die 30 zu. und genau, mich interessiert einfach, was sind für dich vielleicht die größten Unterschiede oder was sind die Dinge, die du mitgenommen hast aus deinen 20er Jahren, aus deinen 30ern und genau, und jetzt, wenn es eben gegen Ende der 30er hingeht und mit den 40er, was erwartest du vielleicht auch von deinen 40ern jetzt, was noch auf dich zukommt?
Mhm. Ich würde vielleicht jetzt noch eine Antwort geben, wo es dann grundsätzlich gilt, jetzt zwischen 20, 30, 40 so, was ich vielleicht gelernt habe, ist tatsächlich, das ganze Ding, was du machst, ist ein Marathon. Es ist wirklich ein Sprint. Man liest auch, man hört auch diesen Spruch auch ziemlich oft so klischeehaft, dass das Leben eben ein Marathon ist. Es ist jetzt kein Sprint. Also das heißt, man hat Ziele im Leben, aber wenn du dieses Ziel erreicht hast, es ist aber noch nicht auch zu Ende. Ein gutes Beispiel wäre, okay, ich möchte Geld haben, ja. Mhm. Und dann erreichst du vielleicht so schnell, aber es geht auch darum danach dann, wie behältst du dann dein Geld, ne? Also das heißt, wenn du von Anfang an immer nur so Gas gibst und dann irgendwann verausgabst du das. Also das habe ich ja auch gemacht und ich habe es einfach gelernt, also grundsätzlich ist geht einfach auch um die Reise. Und es ist okay, dass du dein eigenes Tempo hast. Jeder braucht ein eigenes Tempo, aber am Ende würden alle auch erreichen, ja, was man auch für Ziele hat. Aber jeder braucht einfach ein anderes Tempo. Und deswegen gibt es Leute, die schneller erfolgreich werden und die bleiben auch lang erfolgreich, aber einige nicht. Und es gibt einige, die dann so lang brauchen, bis die erfolgreich werden und dann trotzdem dann danach bleiben sozusagen. Es gibt einige, die meisten werden niemals einen Erfolg haben, aber das ist aber auch in Ordnung sozusagen.
Darf ich ganz kurz eingrätschen, weil es jetzt gerade so gut passt, weil du einfach Ziele erwähnt hast. Ich glaube, du sagst manchmal einen bestimmten Satz, auch wenn du sagst, wie du an eine Sache herangehst, wenn du Ziele erreichen möchtest. Also dein Gedanke davor, wie du das angehst, ist, glaube ich, auch ganz interessant vielleicht.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, wenn ich es jetzt sage, dann sage ich es ja praktisch schon, ne? Aber dieses nicht... Wie kann ich das Ziel erreichen oder wie schnell kann ich das erreichen oder ich kann es gar nicht richtig, sondern was muss ich dafür tun, um das zu, sagst du es nicht so manchmal oder hast du das nicht schon mal so gesagt?
Ach so, okay. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Ziele im Kopf hat, ne? Also ich habe ja auch noch nicht alle Ziele im Leben erreichen, also ich bin ja auch jetzt bei bestimmten Sachen auch relativ am Anfang. Aber ich glaube, man muss es wirklich verbildlichen. Und weißt du, manchmal, wenn du eine Story hörst, ja, ich denke das immer so, okay, ich habe ein Ziel und dann überlege ich mir, wie würde ich diese Story von mir, bis ich zum Erfolg habe, wie würde ich das erzählen in einer Nachricht, in einer Newsportal zum Beispiel. Und dann, wenn du dir so überlegst, dann kommst du auch auf bestimmte Sachen, weil wenn du eine Story überlegen willst, muss es ja auch plausibel sein. Weißt du, ich meine?
Also du orientierst dich an anderen Stories, wo du vielleicht schon mal gehört hast oder Dinge, weil du sagst so, ja, das macht Sinn, dass du da in dem Interview gehört hast, am Anfang war es super hart und Ding und so, und das macht dann Sinn für dich und deswegen verbildlichst du dir das.
Und dann überlegst du dir auch für dich selbst sozusagen, wie willst du deine Story gehört werden? Und was, also wenn ich ein Projekt habe, ne? Und dann überlege ich mir, ja, gibt's, weiß nicht, der Spiegel schreibt über mich oder so und dann ich schreibe, ja, der Ibnu hat, keine Ahnung, einen Weed-Podcast gemacht und der hat es geschafft, indem er einfach treu geblieben ist und dann neue Sachen, interessante Gäste und so weiter. Und dann hast du ja so ungefähr
das Konzept.
Das Konzept. Also und dann überlegst du, okay, was ist für dich interessante Gäste? Warum sind das für dich interessant?
Ah, verstehe. Echt interessant, wie du das angehst. So, aber das war jetzt nicht genau das, was ich gemeint habe, ne?
Das ist ein
Anspruch. Ja, weil ich glaube, bei mir ist es auch manchmal so, eben wenn ich Ziele habe oder manchmal denkt man sich so, uff, wie soll ich das schaffen? Vor allem, das ist auch, was du vorhin meintest, das ist ein Marathon. Man kann nicht erwarten, dass ein Ziel, was man sich setzt, dass das in 2-3 Tagen, dass man das plötzlich erreicht hat. Aber man hätte das so gern. Und dann denkt man sich, oh, und ob ich das schaffe und ob ich das Ding und ob das so reinpasst, auch finanziell und was weiß ich. Und du gehst das, glaube ich, anders an. Du sagst dann so, okay, was muss ich tun, was brauche ich Schritt für Schritt, um da hinzukommen?
Ja.
Da geht es nicht darum, schaffe ich das, kann ich das, wird das noch was, habe ich die Zeit dafür, habe ich das Geld dafür, sondern du sagst ganz klar, wie viel Geld brauche ich und dann arbeitest du darauf hin. Also so habe ich das wahrgenommen bis jetzt von dir, auch in unserer Zusammenarbeit mit dem Podcast und so.
Auf jeden Fall, also das ist so, genau, also ich glaube, das war auch was Geld verdienen angeht. Viele werden auch beigebracht, also ich habe das auch in einem Buch gelesen, dieser Rich Dad, Poor Dad.
Was?
In einem Buch gelesen, ja. Wie heißt das? Rich Dad, Poor Dad. Und man kann halten, was man will von dem Buch, aber es gibt auf jeden Fall gute Sachen, die man auch übernehmen kann. Und was ich übernehme, ein paar Sachen, die ich übernommen habe, ist immer, wenn ein Kind den Papa fragt, so, ja, ich will zum Beispiel ein Schuhe, Sneakers. Mhm. Die meisten, die, ich sag mal, Poor Dad in dem Verhältnis, es ist so, der sagt immer, nee, wir können uns das nicht leisten. Ne? Mhm. Aber ich gehe das immer anders ran, sondern, okay, wie viel müssen wir verdienen, damit wir diese Schuhe uns leisten können? Und dann arbeitest du dran zum Beispiel. Mhm. Aber dieser Schritt für Schritt, das ist ja, was sie eben auch meinte. Wenn ich auch ungefähr weiß, wie die Story oder wie der Podcast so erfolgreich sein könnte, und dann weiß man ja. Ne? Mhm. Und dann weiß man auch, wie viel Geld man braucht. Und ich weiß, es ist einfach hart. Und dann merkst du selber, okay, ist es realistisch oder nicht? Oder ist es überhaupt machbar oder nicht? Ne? Weil viele sagen, ja, wenn ich Geld habe, dann kann ich das auch machen. Aber in der Realität ist es einfach so, wenn du das nicht mit wenig Geld machen kannst, dann kannst du mit vielem Geld auch nicht machen. Mhm. Das ist einfach eine Illusion, weil man sieht ja auch trotzdem, es gibt Brands, die man mit echt große Promi kollaboriert haben, aber die sind trotzdem nicht erfolgreich, weil also Jay-Z hat Tidal zum Beispiel übernommen, dieser Streaming-Service. Spotify ist immer der King. Mhm. Ja, weil letztendlich, es geht nicht um, wen du kennst. Es hilft, aber letztendlich ist es nur, was die beste Umsetzung ist. Und ich finde, Idee ist überbewertet.
Mhm. Und also Idee ist nicht so, sondern die Umsetzung.
Ich höre mich echt jetzt wie ein fucking Coach an. Aber das ist wirklich so, weil ich selber gemerkt habe.
Nee, es ist ja deine Meinung. Ja, es ist ja nicht, dass du den Leuten sagst, sie sollen das jetzt genauso umsetzen.
Das ist ja, ich merke das einfach auch beim Podcast, bei anderen Dingen. Idee ist echt überbewertet. Das Wichtigste ist immer die Umsetzung, weil nehmen wir einfach eine andere, also ich glaube Spotify.
Trink doch mal einen Schluck.
Warte mal ganz kurz.
Kann man ja nicht zusehen.
Das ist immer so, wenn ich pur rauche. Wo war ich, sorry? Genau. Ein gutes Beispiel ist einfach Spotify und Tidal zum Beispiel. Ja? Die Idee ist ja gleich. Es ist einfach ein Online-Streaming-Service. Aber
welches war zuerst da? Ich finde, das spielt nämlich auch eine Rolle.
Die erste Streaming-Service ist nicht Spotify.
Nee, war nicht Spotify. Das erste war es iTunes? Nee,
Apple Streaming Music war sogar später.
Echt?
Ja.
Was war denn das erste dann?
Ich war
zu jung wahrscheinlich.
Ich glaube.
Oder habe ich vercheckt?
Ja, aber in der...
Dieser kam mit Deutschland. Spotify.
Aber am Anfang war das ja einfach so, dass es mehrere gab, sozusagen. Und also der Kuchen ist immer noch riesig. Aber das ist auch zum Beispiel, ja, das spielt super eine Rolle. Mhm. Aber Facebook war nicht die erste zum Beispiel. Es gab Friendster. Facebook hat ja auch viel Codes von Friendster übernommen und auch zahlt auch noch, oder beziehungsweise hat gekauft und hat einfach am Ende besser umgesetzt, sozusagen. Ne? Und StudiVZ konnte es einfach nicht mithalten. Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, was StudiVZ ist, braucht ihr auch nicht mehr googeln. Ist nicht mehr relevant in deinem Leben. Diese Info ist überhaupt nicht wichtig.
Ich sogar auch noch angemeldet.
Ja, sind wir jetzt abgeschweift wahrscheinlich ein bisschen, ja, oder?
Okay, aber was ich mir jetzt gerade dachte, aber trotzdem, weil wir gerade dabei waren, auch bei grundsätzlich Geld verdienen und Dinge und wie man so Ziele erreicht, dachte ich mir, vielleicht ist es klüger, da mal kurz festzuhalten an Arbeit oder deinem schulische Laufbahn, wie du mit Geld umgegangen bist und wie da vielleicht die Unterschiede oder was da deine Erfahrungen von 20, 30 bis jetzt praktisch sind. Also wie war da dein Umgang vielleicht? Wie hat sich dein Umgang mit Geld verändert? Dein Bezug zu Geld oder da, weißt du, wie ich meine?
Das ist tatsächlich super unterschiedlich zwischen 20, 30 und 40 und grundsätzlich auch im Leben zum Beispiel. Also wenn man 20 ist, dann die meisten ist es einfach so, für die durchschnittliche Menschen, der Verlauf in den 20er Jahren ist sehr predictable. Also du weißt ungefähr, was passiert. Also du entweder du machst eine Ausbildung, dann du fängst an zu arbeiten, dann hast du ein bisschen Geld, saufen und dann triffst du dich mit jemandem, dann halt eine langjährige Beziehung zum Beispiel. Ne? Und ab 30 wird das Leben noch weniger predictable. Und das sind auch einige, das sind so in dem Alter, wo deine Freunde auch sterben können, zum Beispiel in den 30er Jahren halt, ne? Auch einfach durch normale Krankheit. Und
okay, das ist schon düster jetzt, aber ja gut.
Ja, also das Leben ist einfach so unpredictable, vor allem dann deine Freunde haben dann Kinder und dann wissen nicht, weil, und dann du hast vielleicht Freunde und dann auf einmal haben die einen Job woanders bekommen wegen Karriere und dann sind die dann umgezogen, also so viel Veränderung einfach in den 30er Jahren zum Beispiel und du hast neue Freunde und dann, aber trotzdem willst du dich einnesten. Also deswegen ist es schon eine komische Zeit grundsätzlich in den 30er Jahren. Und am Ende, jetzt auf die Ende zu, dann ist es nochmal turbulenter. Also das heißt, ich weiß gar nicht, was in den 40er Jahren jetzt so erwartet, ne? Mit viel Veränderungen und so weiter. Und
aber du erwartest vielleicht jetzt Veränderungen mehr, oder?
Richtig.
Also gewöhnt man sich mehr an krasse Veränderungen vielleicht? Also ist es vielleicht auch schwieriger in den 20er, 30ern, wenn sich was Extremes verändert praktisch und später rechnet man dann eher damit? Oder vielleicht auch krank zu werden? Also anscheinend, ich habe das Gefühl auch, du rechnest,
das ist ja, das
klingt
ist
sehr ja negativ, ein bisschen pessimistisch.
Ah, wieso?
Weiß nicht, weil du meintest, ich bin froh, dass ich es so weit geschafft
habe. Immer am Lebensteil.
Also ich hab mein Leben lang schon immer erwartet, dass ich, also 40 will ich schon, also ich peile so mindestens 60 an.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe einfach bestimmte Entscheidungen in meinem Teenie-Years, wo es echt vielleicht nicht gut gegangen wäre zum Beispiel. Halt, ne? Und dann vielleicht sieht es ganz anders aus. Aber in den was ich sagen will, weil du eben meintest, du erwartest Veränderungen, ne? Aber um Veränderungen zu erwarten, musst du eigentlich nichts erwarten. Was ich meine? Weil dann bist du bereit um alles andere, weil du nichts erwartest. Deswegen ist für dich eine Veränderung ist einfach, was kommt. Es ist nicht unbedingt, was dann dich verändert. Weil du weißt, morgen kann alles passieren und du nimmst einfach den Tag sozusagen, so wie es ist und du lebst einfach.
Das ist sehr, sehr schwer.
Ja.
Weil wir Menschen stützen uns ja schon sehr auf Gewohnheit und Erwartungen. Also wenn ich in der Früh aufstehe, erwarte ich, dass meine Kaffeemaschine zum Beispiel funktioniert und ich meinen Kaffee trinken kann in der Früh. Wenn die kaputt geht, ist natürlich okay, ist eine kleine, ist kacke, so, aber es ist eine Kaffeemaschine. Aber ich erwarte jetzt einfach nicht, dass ich in der Früh aufstehe und irgendeiner meiner geliebten Menschen zum Beispiel eben einen Unfall hatte oder sonst was. Ich weiß nicht, ob du,
aber das
wenn
ist
du
den
keine
Alter.
Erwartungen hast, ob du damit dann besser umgehen kannst. Glaubst du nicht, dass es dich trotzdem so trifft?
Klar, aber
weil keine Erwartungen und Erwartungen haben ist ja irgendwie gleich. Deswegen bist du trotzdem nicht gleich, also besser
vorbereitet. Ja, aber ich glaube, du hast natürlich, eine andere ist eine Gewohnheit, wo man sagt, okay, das ist mein täglichen Ablauf, also da erwartet man natürlich nicht, dass es kaputt geht oder dass es nicht passiert. Aber auch da zum Beispiel kannst du ja auch gucken, dass du dich verschläfst zum Beispiel. Und dann, dass du den Tag komplett ändern musst und vielleicht trinkst du den Kaffee nicht. Und was dann? Willst du schlecht gelaunt sein? Aber wenn du nichts erwartest, dann bist du ja nicht schlecht gelaunt, weil du weißt ja, okay, das passiert einfach. Ich hole mir jetzt einen Kaffee woanders, ich gönne mir heute. Punkt.
Also sehr flexibel praktisch.
So gehe ich einfach den Tag, so ein Leben. Ich muss auch sagen, ich habe ja meinen Geburtstag nie gefeiert, weil ich bestimmte Ziele noch nicht erreicht habe. Und für mich, ein Geburtstag ist einfach nur Erinnerung, dass ich näher zum Tod bin und ich habe mein Ziel nicht geschafft. Und deswegen will ich einfach auch nicht
feiern. Siehst du, so negativ.
Ja, aber jetzt hat sich ja in den letzten Jahren so geändert. Also für mich ist Geburtstag einfach Leben und ich feiere einfach das Leben jeden Tag, weil ich echt nicht weiß, ob ich nächste Woche so hart gesehen auch das 40. noch schaffe, weil nichts ist versprochen.
Aber Geburtstag ist ja auch, wenn du mal überlegst, du kommst ja nie auf die Idee, eigentlich selber deinen Geburtstag zu feiern. Das wird dir ja von deinen Eltern beigebracht, dass du deinen Geburtstag feierst, da kommen deine Freunde und da wird ja eigentlich feiern da die anderen Menschen, weil sie dich lieben und feiern, dass es dich gibt und du geboren bist. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Also so empfinde ich zumindest Geburtstag. Da sind alle lieb zu mir, sind alle nett zu mir, weil die Leute sich daran erinnern, dass ich da geboren wurde und sind dankbar, dass es mich gibt als Mensch. So empfinde ich Geburtstag. Mhm. Und nicht, dass ich näher am Tod bin. Wirklich. Ja, das Was ist los? Das müssen wir noch ändern die Woche. So ein bisschen.
Nee, ist es ja schon anders. Also wie gesagt, ich feiere ja noch das Leben und ich habe noch nie so diese Neujahr-Vorsatz oder so gemacht, aber dieses Jahr habe ich ja gemacht und ich habe gesagt, ich möchte mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Mhm. Weil Ohana ist fucking life.
Das ist schöner Vorsatz.
Und ja, und genau, und in den 20er merkst du einfach, okay, das ist, wo du rumspielst mit deinem Leben sozusagen. Also du kannst viel rumprobieren und die Zeit, wenn du irgendwas probieren willst, dann mach da. Du hast keine Verantwortung und du hast noch die Ausdauer, du hast noch die körperliche Fähigkeit und so weiter. Das wird ja nicht ewig halten. Und ich verrecke hier bald.
So Debris einfach.
Was ist das für ein Strain hier, Mann? Aber mach mich mellow. Aber in den 30er zum Beispiel, da merkst du ja dann auch den Erfolg sozusagen. Und ich habe ja mit 29, Anfang 30 habe ich eine Angel Firm Investment gegründet mit meinem besten Freund zu der damaligen Zeit. Und das war das erste Projekt, war erfolgreich. So, ne? Wir haben jetzt nicht krass viel Geld bekommen, aber wir haben halt mehrere hunderttausend so bekommen. Und da dachten wir, ja, das ist fucking easy, Mann, so. Und dann haben wir dann vielleicht auch ein bisschen schlecht mit dem Geld rum investiert. Einige sind gut, einige sind vielleicht weniger. Und da habe ich eben gemerkt, so, das ist echt ein Marathon. Nur weil du einmal Erfolg hast, ne, bedeutet nicht, dass es wieder erfolgreich wird. Ne? Ich meine, wir machen immer noch weiter und wir investieren noch woanders, aber so richtig den großen Erfolg haben wir auch noch nicht. Wir haben so einen kleineren Erfolg immer, wo ich dann steige. Mhm. Aber jetzt ist es wirklich schwierig und ich merke einfach, dass manchmal ein schnellen Erfolg auch nicht unbedingt der beste Weg ist.
Mhm. Aber bist du grundsätzlich jemand, der eher riskiert oder bist du eher so immer eher auf der sicheren Seite lieber?
Ich bin sehr risikofreudig.
Hm. Weil Warum?
Weil ich weiß, als ich studiert habe, ich habe da in kleiner Wohnung gewohnt und natürlich war ich alleine, ne? Also es geht nur um mich sozusagen. Aber ich war immer risikofreudig, weil ich dachte, ich habe gekocht und ich habe okay verdient, also auch nebenbei sozusagen, habe ich studiert.
Du meinst gekocht als Arbeit oder?
Genau.
Achso, ja.
Gekocht als Arbeit und super high, super hart und ich habe das geliebt. Und ich dachte einfach, weißt du was, das Schlimmste, wenn ich komplett bankrott gehe, ne, kann ich immer kochen gehen und ich werde es lieben. Also das heißt, ich werde mein Leben auch in der, sag mal, Rock Bottom sozusagen, kann ich auch damit überleben. Und dann werde ich auch einfach wieder langsam wieder aufsteigen. Und deswegen denke ich, was kann das Schlimmste so passieren? Und
da muss ich auch ganz kurz einhaken, weil, Ibnu, ich habe noch nie mitbekommen, dass du dich auch nur einmal beschwert hast, in die Arbeit zu gehen. Mhm. Das ist so... ich will jetzt wirklich sagen, untypisch deutsch, weil es ist wirklich, also ich kenne keine anderen Freunde, die nicht zumindest einmal so nach einem Urlaub oder so, oder dass man dann so sagt, so, heute habe ich nicht so Bock, oder auch auf Schule oder sonst irgendwas. Ja, das ist echt so, du kannst einfach happy sein, einfach mit dem, auch wenn es hart ist, auch wenn es mit Weed vor allem das hilft.
Vor allem, ja. Aber ich habe auch ziemlich Glück gehabt bei der Arbeit, wenn ich so viel bisher echt coole Arbeitskollegen immer bekommen habe und auch chillige Chefs immer bekommen. Und von daher habe ich den Job auch immer geliebt. Aber da muss ich sagen, zum Beispiel, auch bei der Jobauswahl, ich konnte theoretisch auch vielleicht zu der damaligen Zeit, zu bestimmten Zeitpunkt mehr verdienen, als was ich zu dem Zeit vielleicht verdiene. Aber ich wusste einfach, Zeit ist ja der teuerste Währung überhaupt, ne? Und das Fairste. Jeder, ob klein, groß, alt, jung, reich, hat immer nur 24 Stunden am Tag sozusagen. Und wenn man sich überlegt, 24 Stunden, du hast ein Drittel, bist du ja im Bett. Also das heißt, es lohnt sich schon, dass du eine gute Matratze hast. Ne? Also ein Drittel deines Lebens verbringst du im Bett. Und ein Drittel deines Lebens verbringst du bei der Arbeit. Und dann teilweise, du siehst ja dann trotzdem dann deine Liebste oder deine Familie auch nicht 8 Stunden lang. Also das heißt, deine Arbeitskollegen sind wirklich eigentlich dem Mensch, mit dem du an dem Tag am meisten Zeit verbringst. Mhm. Gut, jetzt nicht mehr wegen
der... So eine zweite Familie, ne?
Ja, und deswegen, da habe ich sofort gecheckt und ich war einfach der Meinung, die Arbeitskollegen ist für mich am wichtigsten. Wenn ich meine Arbeitskollegen nicht mag, dann will ich nicht. Und ich habe einfach mal schon mal im Konzern gearbeitet und in kleineren Unternehmen gearbeitet und in der Internetbranche gearbeitet und ich habe es einfach gemerkt, okay, da will ich hin. Wenn du zum Beispiel mit Konzernleuten klarkommst, dann arbeite da, weil du wärst nicht glücklich im Startup, weißt du? Und von daher, jeder muss genau wissen, was für eine Freunde oder Geschäftsfreunde oder Arbeitsfreunde oder Arbeitskollegen man haben will. Mhm. Weil die Arbeitsplatz ist, oder da, wo man arbeitet, ist nicht alles.
Aber es gehört ja auch ein bisschen, ein Glück gehört ja auch ein bisschen dazu. Weil ich meine, wenn du einen Job anfängst, klar, du hast auch Probezeit und so, aber du musst ja trotzdem auch erst warm werden mit den Leuten. Und wenn du das erste Mal in einem Konzern oder in einem Startup arbeitest, du kannst ja noch nicht sagen, ich will unbedingt in ein Startup, weil du es noch nicht, weißt du, man muss ja auch Erfahrung sammeln. Da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass es in Deutschland so ist, dass da immer viel auf den Lebenslauf geht und dass du mindestens ein Jahr oder mindestens irgendwo, wenn du ein Jahr lang irgendwo bist und es geht dir jeden Tag scheiße und du könntest heulen, wenn du dahin musst, weil du dich einfach falsch entschieden hast, aber jetzt musst du es irgendwie durchziehen, weil es sieht ja schlecht aus auf dem Lebenslauf, wenn du da nicht mindestens ein Jahr dort bist. Das finde ich immer ein bisschen traurig, weil du musst ja die Erfahrungen, deswegen finde ich Praktika so super, oder wenn du duales Studium zum Beispiel hast, ne? Hattest du duales Studium eigentlich?
Nee, ich habe normale Hochschule.
Aber Praktika musstest du schon machen, ne? Einige.
Ja, Praktikum habe ich auf jeden Fall ein paar Mal gemacht. Aber ich glaube, jeder, der jetzt hört, weiß auch eigentlich, was man für die Arbeit braucht. Lernt man nicht in der Uni. Also ja, das ist ganz klar.
Eben. Das heißt, du machst erst eigentlich später.
Uni ist ein Grund, billig zu saufen. Zumindest in Deutschland. Studium, ne? Zumindest in Deutschland, Mann, ey, das ist echt.
Ja, aber das heißt, du fängst eigentlich erst wirklich an, genauso wie du mir letztens die Story erzählt hast von deinem Auszubildenden. War das Auszubildender oder Werkstudent?
Er war Werkstudent,
genau. Dass er meinte, dass er das, was er jetzt eigentlich in seinem Beruf jetzt macht, das meiste eigentlich nur von dir gelernt hat.
Ja,
oder während der Arbeit gelernt hat. Ja. Und da fragt man sich dann schon manchmal, warum Studium? Ne? So, wenn du dann trotzdem das meiste, den Großteil einfach aus der Praxis mitnimmst, wo du dann wirklich arbeitest.
Ein Studium ist eigentlich einfach ein so eine Methode, um die Firma zu vereinfachen, welche Leute von welchem Pool man nehmen kann.
Genau, ja? Das ist nur ein Auswahlverfahren. Ne? Das ist wie so ein das Bootcamp. Ist nur besser das Wort, ja. Wenn du bis zum Ende überlebst, so in der Art, dann bist du qualifiziert, dich dort zu bewerben. Aber so richtig die Fähigkeiten und dem, wo du dann wirklich dafür brauchst, lernst du erst, wenn du es dann tust.
Für bestimmte Branche ist es auch nicht mehr die Auswahlverfahren, muss ich sagen.
Es gibt viele Quereinsteiger, ne, mittlerweile.
Ja, so viel. Mhm. Und von daher, das ist halt, ja. Aber wie gesagt, aber ich habe ja auch eben in unterschiedliche Unternehmensart gearbeitet. Und jetzt weiß ich einfach, okay, ich möchte in der Internetbranche und Cannabisbranche bleiben und will ich auch nicht in dem großen Firma. Also natürlich, es ist auch cool, irgendwie so bei einer großen Firma zu arbeiten. Und es ist auch cool. Da hat man auf jeden Fall viele Vorteile. Aber für mein Bedürfnis.
Was würdest du sagen, sind die Vor- und Nachteile oder Vor- und Nachteile von großer Firma, kleiner, also Konzern oder?
Sollen wir auflisten?
Ja, ein bisschen. Sag mal, keine Ahnung, drei, die du findest, die am wichtigsten oder die dir am.
Also die bei der großen Konzern sind, die haben ja einfach Cash ohne Ende sozusagen und das läuft einfach bei bestimmter Geschäftsreise anders und du wirst auch in eine ganz andere Agenturparty eingeladen, weil du, also wenn du, weiß ich nicht, jeden Monat 40.000, 50.000 bei der Agentur so rauslassen, dann laden dich einfach zum Oktoberfest zum Beispiel und ich war wirklich viermal im Oktoberfest und zweimal war ich eingeladen. Und es ist so, also du gehst hin, also ich glaube, wenn man schon kennt, so Oktoberfest, wenn man eingeladen ist, ist es natürlich geil, weil es ist alles umsonst, du musst dich nicht anstellen und danach gibt es immer so ein Party oder wie. Und dann die Agenturchef, waren wir dann bei einem Club und haben jetzt so viel bestellt und dann habe ich noch die Rechnung gesehen, 18.000, das war in München, 18.000 einfach unterschrieben. Aber dann dachte ich mir, das ist eigentlich unser Geld, ne? Also das Geld von meiner Firma benutzen die einfach so wieder. Also von daher, das ist so die Vorteile und auch natürlich bei der Wohnungssuche, so blöd wie es klingt, bei der Wohnungssuche bringt auf jeden Fall was. Damals habe ich bei einer Bank gearbeitet und wirklich, da gehen die Immobilienmakler mit dir einfach ganz anders um. So. Und aber es gibt einfach eine gewisse Mentalität in diesem Konzern. Und manche sind dafür gemacht und manche nicht. Ne? Und das ist einfach auch viel Politik. Und ich mache keine Politik in einem Unternehmen.
Wie meinst du? Kannst du das ein bisschen genauer erklären ohne?
Ich habe da in einem Konzern echt gemerkt, das ist echt wie in der Schule. Also diese Struktur, was du in der Schule siehst, die wird dem Menschen irgendwie irgendwo anders einfach später im Leben auch nochmal haben. Also das heißt, in einem großen Konzern hast du die Cool Kids, weißt du, und dann hast du so die Strebergruppe und dann, du musst auch gucken, mit wem, also falls du super karrieregeil bist, sozusagen, ne, musst du schon gucken, okay, mit wem muss ich jetzt rumhängen, sozusagen? Du musst einfach gucken, weil bei der Bewertung, wer Chef wird und so weiter, das ist auch viel Politik. Es ist nicht nur, wer der Beste ist. Manchmal ist es so der Fall, aber es ist nicht immer so. Und da habe ich einfach keinen Bock. Ich habe keinen Bock, mir zu überlegen, okay, mit wem soll ich rumhängen, weil manchmal vielleicht der Chef hasst die eine und die hasst die und dann musst du dir überlegen, okay, wen muss ich unterstützen, auf wen soll ich noch hören und so weiter und das ist auch viel Arschkriecherei und so weiter und das mag ich halt nicht. Ne? Und ich mag eher gerade so ein bisschen chaotisch. Es ist wie eine Familie. Ich sag immer bei unserem Team auch, bei unserer Arbeit, wir sind echt wie Freunde, die zusammen arbeiten. Ne? Und das bedeutet mir natürlich sehr viel.
Also du legst auch den Wert auf andere Dinge. Ich merke auch gerade, dass, also Karriere ist bei dir jetzt nicht an oberster Stelle. Ne? Also ich glaube, also was auch nicht verkehrt ist. Ich will niemanden, ich sag zu niemanden, was der jetzt voll Karriere machen will, das kann man voll gern machen. So, es kommt halt immer darauf an, auf was man Wert legt. Aber was ich jetzt so rausgehört habe, bei dir, glaube ich, kommt es hier mehr auf eben die Zeit an, ne? Also eher auch Zeit für das zu haben, was du noch neben der Arbeit machen willst, mhm, und dass es wie Familie ist bei der Arbeit und freundschaftlich und
genau, also dazu,
Lust hast, zur Arbeit zu gehen.
Genau, dazu kann ich vielleicht noch zwei Sachen sagen. Also einmal ist, also Karriere oder nicht. Das Ding ist, jeder braucht andere Dinge, um glücklich zu sein. Das ist so, was ich gelernt habe. Und manchmal weiß man nicht, was einem glücklich macht. Und weil wir auch in der Social-Media-Ära jetzt aktuell leben und dann wir schauen einfach so viele Leute und in deren Bubble sozusagen und total happy und dann bilden wir uns eben ein, okay, vielleicht muss ich nach Rom, um glücklich zu sein und die beste Spaghetti zu essen, ja. Aber vielleicht diese Spaghetti ist überhaupt nicht wichtig für dich. Mhm. Und jeder muss wirklich ehrlich sein und einfach herausgucken. Also manchmal auch ausprobieren und dann wissen, okay, das macht mich echt nicht glücklich. Und ich habe ziemlich früh einfach auch herausgefunden, was mich glücklich macht. Und deswegen, wenn ich einen Job oder irgendwas habe, wo ich dann nicht machen kann, oder wo ich dann weniger glücklich bin, dann mache ich das nicht. Also das ist der erste. Also das heißt, jeder hat was anderes. Und der zweite ist, das habe ich wirklich gemerkt, dass ja, Geld spielt natürlich eine Rolle, deswegen will man ja auch arbeiten, aber die Kurve im Zusammenhang von was, wie viel du verdienst und dein Glück geht nicht proportional, sondern die geht dann irgendwann nach oben und dann irgendwann flacht das ab. Und es gibt natürlich, wo jemand sagt, okay, das liegt bei einem bestimmten Betrag, aber dieser Betrag ist vielleicht auch für manche auch ein bisschen anders. Aber jeder ist es so, eigentlich irgendwann steigt der Glück nicht proportional zu deinem Gehalt oder deinem Geld.
Weil du dann mehr arbeiten musst, ne, auch. Das muss man auch überlegen. Also das, glaube ich, hast du auch mal zu mir gesagt oder so. Das, was du dann mehr verdienen würdest, wenn du jetzt nochmal eine höhere Position annimmst, wäre für dich nicht mehr erstrebenswert, weil du dann so viel Zeit dafür opfern müsstest.
Auch?
Das ist es dir nicht wert, dann dafür das Geld praktisch mehr zu verdienen, oder?
Auch, aber ich finde, dass der Mensch sich so schnell an Besitz oder Reichtum gewöhnt. Mhm. Also zum Beispiel als in meinem Anfang 20er, ne, habe ich auch natürlich auch damit Geld verdient, aber ich habe echt viele Sneakers besitzt, also fast 100, also jetzt natürlich im Vergleich zu anderen Hypebeasts, das ist nicht so viel, aber ich habe jetzt überdurchschnittlich viel sozusagen.
Hattest du?
Hatte ich ja, genau. Und da habe ich gemerkt, okay, am Anfang, ne, wenn du gerade anfängst zu sammeln, das bereitet dich so viel Freude, wenn es okay, jetzt habe ich 10 und dann habe ich 20 und dann habe ich 30. Das ist noch sozusagen, okay, du wirst immer glücklicher und glücklicher irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, so ab 50, 60, es ist nur eine Zahl dann. Was ich meine, es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich 70 oder 90 Schuhe habe. Ich bin genauso glücklich. Wenn ich nur 4 habe, dann vielleicht wäre ich nicht so glücklich und das ist auch okay. Also manche will man einfach ein bisschen mehr Schuhe so für bestimmte, ne? Mhm. Aber irgendwann ist dann auch zu Ende. Also das heißt, klar, du hast so, ich kann auch nicht wissen, ob Cristiano Ronaldo zum Beispiel, das ist auf ein anderes Level sozusagen. Aber für den Normalen jetzt ist es irgendwann. Ja,
je mehr man hat, desto was Größeres braucht man, um wieder so einen Kick von, das habe ich jetzt geschafft und erreicht zu haben. Ne?
Ja,
wenn du dir jeden Urlaub und jedes Hotel und alles leisten kannst, vielleicht nimmt es irgendwann ein bisschen an Glanz tatsächlich ab, weil du dich dafür nicht mehr so extrem anstrengen musst, um es zu haben.
Ja, und ich möchte einfach nicht, dass Reichtum zum Beispiel mein Leben irgendwie doch eigentlich eher einschränkt und behindert. Ein gutes Beispiel war einfach, ich hatte ja auch, also weißt du, auch, ich hatte ja eine Rolex-Uhr, habe ich ja auch gekauft. Und irgendwann mochte ich irgendwie nicht, wie ich bin, wenn ich da bin, weil manchmal musst du auch irgendwie aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Und dann, weißt du, also das schränkt eigentlich mein Leben eher ein. Natürlich sagst du, okay, ich trage das nur bei bestimmten Anlässen. Es ist auch schön zum Beispiel. Mhm. Aber es ist etwas, also manchmal Reichtum grenzt dich auch ein bisschen ein, weil du bestimmte Sachen nicht machst oder bestimmte Sachen dich nicht traust. Ja? Also es ist ein anderer zum Beispiel, es ist, wenn du ein Auto hast, ja, also wenn du ein richtig dicken Auto hast, dann denkst du eher an das Auto auch öfter, ob es alles okay ist, ob es geklaut ist, wenn du irgendwo parkst, als wenn du eine, keine Ahnung, ein Auto hast. Weißt du? Also ich möchte Ruhe in meinem Leben.
Je mehr du hast, desto mehr wollen dir auch andere Menschen das auch
abnehmen. More money, more problems, hat der Biggie gesagt. Und das ist echt so.
Wer?
Notorious B.I.G. More money, more problems. Ist das Lied. Ja. Und so sehe ich.
Da muss man die Balance finden, wie du sagen würdest. Ne?
Ja, genau. Du musst einfach die Balance finden. Und dann habe ich wirklich die Rolex-Uhr verkauft und ich habe keinen einzigen Tag vermisst.
Ja, es ist auch nur ein Besitztum. Also man muss auch überlegen, also, und ich glaube, also du hast es ja vorhin gesagt, dein Neujahrsvorsatz war mehr Zeit mit Freunden und Familie. Würdest du sagen, das hat sich vielleicht auch verändert, so wenn du sagst, du hast früher Sneaker gesammelt, dass sich vom materiellen Besitztum, dass du sagst, vielleicht hat sich das auch ein bisschen verändert bei dir, dass du eher sagst, eben materieller Besitz ist dir jetzt nicht mehr so wichtig, sondern eher die Menschen? Oder Beziehungen sein oder so eine Mischung oder eben die.
Das ist schwierig, weil materieller Besitz, wenn man sich überlegt, ich investiere ja auch. Also das heißt, ich will ja auch die Firma, dass es erfolgreich ist. Also das heißt, es ist wichtig, materieller Besitz. Aber für mich geht es nicht mehr um mich davon zu definieren. Weil ich würde lieber, als ich auch tatsächlich dann Geld hatte, dann lieber eine Wohnung zu kaufen, um dann weiter zu vermieten, anstatt die paar Zehntausenden von Euro zu tragen. Und ich weiß einfach, das ist nicht mehr für mich sozusagen. Also es, ja, weiß ich nicht. Ich habe mal sogar einfach eine Boots für 600 Euro gekauft und ich habe mich für 2 Wochen schlecht gefühlt, sozusagen. Und
ja, weil wenn du sie trägst, dann nimmt der Wert halt auch so krass ab. Also ich denke mir manchmal,
ich fühle mich sogar besser.
Dinge, dafür würde ich einfach nicht so viel, wie du schon sagst, auch eine Uhr, die würde ich, oder nie würde ich mir sehr teure Ohrringe kaufen, weil ich die 100% verschmeiß. Oder ich verliere dann einen und ich würde mich so, so ärgern und ich wäre so, so traurig, weil die so teuer waren.
Genau, aber wie gesagt, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich sage, ja, das ist vielleicht der Wert und es ist einfach für mich und nicht zum Flexen oder so, wenn es dann eine gewisse Künstler hab oder so, es ist, man gönnt sich ja ab und an und das ist auch wichtig, es geht einfach um Balance. Wenn du dich einfach so manchmal gönnst und das ist eben sagt, okay, das gefällt mir so sehr, ich feiere einfach das Konzept von der Marke oder von der Künstler, dann hast du es und das macht dich auch glücklich. Du siehst es jeden Tag zum Beispiel, diese Paintings, und das macht bei dir was halt.
Aber dann
so.
Geht es dir ja eher um die Idee eben und um den eben, was der Künstler damit ausdrücken will und nicht um den Wert. Sondern du sagst, okay, die Kunst und die Idee, die hat diesen Wert. Mhm. Aber es geht nicht darum, dass eben diese Sneaker oder diese Boots jetzt 600 Euro
richtig
gekostet haben.
Genau,
sondern
das ist der Punkt.
Du findest einfach diese Boots, sind einfach cool. Du möchtest die einfach gerne haben für dich.
Ja. Und ich kann auch nachvollziehen. Ne? Ich kann auch vollkommen verstehen, warum Leute wirklich auf Uhr abfahren. Weil das Konzept, die Handwerk von dieser Uhr, ist auch echt ein Meisterwerk. Ich kann es verstehen, aber es ist nichts für mich. Mhm. Und wenn ich weiß, dass es nichts für mich ist, dann fühle ich mich auch nicht so diese Bedürfnis, irgendwie eine teure Uhr zu kaufen. Dann habe ich, weiß ich meine?
Ja. Also man sollte eher so auf sich hören, was
was macht dich glücklich? Genau. Und jeder. Und
nicht, was das Statussymbol oder was die Gesellschaft einen sagt, was einen glücklich macht. Ne?
Richtig. Und das ist, glaube ich, super schwierig auch selber herauszufinden. Mhm. Weil eben habe ich auch den Fehler gemacht, sozusagen. Mhm. Ne? Und ja.
Ja. Jo, ich würde sagen, ich knüpfe nochmal an dem, trotzdem an diesem Familiengedanken an und so, weil wir da jetzt gerade waren, gehen mal weg von Geld und Besitz und Arbeit. Was sind denn so deine Erfahrungen oder wie ging es dir denn, wie standst du zu Familie und Beziehungen, wie lief das so ab in den 20ern, 30ern und bis jetzt? Was sind da so deine Erfahrungen? Oh. Ja, deep, ja, du wirst heute jetzt, gnadenlos ausgefragt.
Jetzt wird die Episode. Übrigens, ich finde den Format eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde das sogar wiederholen. Du machst das ziemlich gut übrigens.
Dankeschön.
Und ich finde, du kannst, wenn es dich interessiert, natürlich mich, meine Meinung über so random sagen, auch einfach über die Woche, weiß ich mein, wenn es irgendwas passiert ist, und dann kannst du mich dann auch fragen.
Klar, wir können uns ja abwechseln.
Ja, genau. Oder es ist einfach so der Podcast ab jetzt.
Jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es. Ja, das ist schwierig. Also vielleicht auch zum Hintergrund. Ich war 10 Jahre verheiratet und ich war meistens auch immer in langfristige Beziehungen zum Beispiel. Und deswegen
jetzt
bin ich.
Jetzt bist du aber mittendrin eingestiegen, ne? Sag erstmal, wie waren denn deine 20er? Da warst du da schon oder wann hast du geheiratet?
Ende 20.
Siehst du? Wie waren denn dann die 20er?
In der 20er, wie gesagt, war ich ja auch in der Beziehung mit ihr sozusagen. Aber anders, also in der Schule. ich war ziemlich frühreich, muss ich sagen, so, und ich glaube wegen der Musik, also ich war in der Grundschule von der ersten wirklich bis zu sechste, war ich immer in der Top 5 in meiner Klasse sozusagen, und das war wirklich in der Privatschule, also das
wie
heißt.
Top 5, du meinst vom Durchschnitt her, von den Noten oder von
ja, was? Notenmäßig, war ich immer Top 5 in der Schule sozusagen. Mhm. Und das war auch eine private Schule, das war relativ anspruchsvoll sozusagen. Weiß ich echt nicht, wie ich das geschafft habe. Und dann war ich ja 13 sozusagen in der Junior High School, so in Indonesien heißt das so. Und da habe ich Musik und Mädels kennengelernt. Und da war ich dann immer in der unteren Drittel.
Und dann ging's ab.
In der unteren Drittel, immer. Und für mich hat nur Musik und Mädels sozusagen interessiert, boah, wie das sich anhört. Aber dann hatte ich eben halt eine Freundin sozusagen, ne, mit 14. Und sie war meine erste Liebe. Oh. War wirklich, wo ich sag, damn, so. Und ja, das war ja auch langfristig sozusagen. Und dann musste ich nach Deutschland sozusagen. Dann haben wir, also sind dann auseinandergegangen. Und in Deutschland hatte ich auch so meine Single-Phase. Und da natürlich, ich meine, wegen meiner Hautfarbe zum Beispiel, müsst ihr überlegen, in Indonesien ist es ja so, dass die hellere wird immer schöner angesehen sozusagen. Mhm. Und deswegen bin ich so.
Also helle Haut ist Schönheit.
Helle Haut ist Schönheit, deswegen gibt es ja auch so Bleichmittel und so in Asien oder in Indonesien, ne?
Ja, von Korea, glaube ich, wusste ich das und Japan, glaube ich, auch, aber Indonesien wusste ich tatsächlich auch nicht.
Indonesien ist krass.
Dass das da auch so ist.
Indonesien ist krass. Und vor allem die Werbung zum Beispiel, ne? Die Werbung ist es meistens so, das sind Zwillinge, so zwei Mädels, und dann kommt sozusagen der handsome man und
der entscheidet sich für den helleren Zwilling.
Nee, und dann der guckt erstmal auf die helleren und dann die dunkleren nimmt diese Bleichmittel und dann sie wird dann hübscher und dann nimmt der die andere.
Das ist ja doppelt, oder? Also das hätte man ja auch einfacher machen können.
Das ist aber hart, oder?
Was soll ein das denn lernen?
Und dann in Deutschland habe ich echt gelernt, dass die Hautfarbe von der Schönheit wirklich echt getrennt werden muss. Und da habe ich das erste Kompliment, ey, du hast eine coole Hautfarbe, du hast eine schöne Hautfarbe. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Da bin ich ja mit 19 nach Deutschland.
Wer hat dir das Kompliment gegeben? Weißt du das noch?
Die erste Spanierin, die ich was gemeinsam hatte und so.
Spanierin. Ja, weil von einer deutschen Frau würde ich das jetzt nicht. Also weil ich glaube...
Doch.
Ja, ehrlich? Weil ich bin da schon immer... Also ich finde, es ist ein... das ist einfach so ein schwieriges Thema. Ne? Das ist so, da hat man einfach Angst auch irgendwie...
Wobei...
Man spricht das einfach grundsätzlich einfach nicht an, die Hautfarbe und so. Obwohl man es eben auch positiv, wie du schon sagst, du hast einen schönen Ton, du hast eine schöne Hautfarbe oder so, wo kommst du her oder sowas. Mhm. Aber da hat man schon Angst, was falsch zu machen. Mhm. Ich zumindest. Obwohl, ich finde, man ne, könnte es vielleicht.
Also,
weil man meint es ja positiv.
Ja.
Schwierig.
Also bevor ich erzähle, ich möchte jetzt nicht so wie ein Player rüberkommen. Also ich glaube, du kannst auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen so die Zeuge sein. Auch wenn ich so frei lebe, dass ich eine offene Beziehung habe. Und ja, dass ich halt vielleicht überdurchschnittlich mit Frauen zu tun habe als manche. Aber ich bin nicht so der Typ, der einfach rumficken will. Also da, ich glaube, darum geht es mir nicht. Und aber da, was du gesagt hast, stimmt schon. Also ich hatte diese Komplimente meistens zum Beispiel von Frauen aus Osteuropa und eben halt so ein bisschen Latino und so, mhm, und vom Deutschen weniger. Aber ich hatte auch zu der Zeit weniger mit Deutschen zu tun, weil ich ja in der Sprachschule war, mhm, in Deutschland. Und ja, und dann habe ich halt zu der Zeit dann irgendwann meine Freundin kennengelernt, eine Indonesierin. Und ja.
Also du hast eine Indonesierin in Deutschland kennengelernt. Das finde ich auch so ein unglaublich faszinierendes Phänomen, was ich halt schon oft mitbekommen habe, dass du komischerweise, auch wenn du dich entscheidest, in einem anderen Land zu leben und du lernst sogar die Sprache, aber auch, ich meine, es ist nichts Außergewöhnliches jetzt auch, wenn zum Beispiel ein chinesischer Mann oder japanischer Mann, Frau hierher kommt, dass die dann auch hier eben eine japanische Frau oder
ja, aber ich wollte eigentlich keine Indonesierin, ne?
Ja, aber ist doch trotzdem also irgendwie witzig, oder? Ist genauso wie, ich glaube, du hast mal erzählt, dein Cousin oder so, der ist in die Niederlande, oder?
Hab das hier
und
auch
hat
kennengelernt,
dort, ja, seine indonesische jetzige Frau kennengelernt. Also es ist einfach so, manchmal ja, schon ein bisschen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, und dann habe ich uns kennengelernt und dann haben wir uns verliebt. Und da wusste ich aber zu der Zeit zum Beispiel, dass ich für sie einen Kompromiss mache, weil meine vorherigen Freundinnen auch immer offen waren für eine offene Beziehung zum Beispiel. Diese offene Beziehung, da kann ich vielleicht, sind ja so viele, die...
Aber wie kommt es, dass du diesen Kompromiss damals eingegangen? Also warst du einfach so hart verliebt? Oder dachtest du, das ist das Richtige oder...
Ich war auf jeden Fall hart verliebt und ich dachte, dass ich das machen kann. Und das ging ja wirklich super lang, dass ich wirklich treu war. Und ja, und dann irgendwann, deswegen sage ich ja, also du musst wissen, auf welcher Kompromiss du eingehen willst, wenn du in eine Beziehung reingehst. Ne? Ich meine, einen Kompromiss muss man immer eingehen, aber du musst wissen, welche. Ändert dich dieser Kompromiss, dich in dem Kern? Weil in den 20er Jahren, du bist ja auch noch nicht du. Mhm. Du entwickelst dich ja weiter. Vor allem zum Beispiel einfach das normale Konzept, also das Gehirn ist ja auch erst mit 24 fertig entwickelt. Also das heißt, wenn du 2021 ist, dein Gehirn auch noch nicht fertig entwickelt, kannst du auch nicht unbedingt viel rational entscheiden.
Wann würdest du denn sagen, warst du so oder warst du dir relativ sicher so im Kern, dass du bist? Weil es ist ja schon verrückt, weil du ja die meisten dann doch Ende 20 heiraten, ne?
Mhm.
So gegen, weiß ich nicht, 28, sagen wir mal zwischen 28, 32 oder so, heiraten vermutlich die meisten.
Mhm.
Aber was ist, wenn du da im Kern eigentlich noch gar nicht weißt, was für dich am wichtigsten ist? Und dann bindet man sich eben. Ne? Und dann ist man in der Ehe und dann versucht man natürlich, seine Entscheidung nicht zu rechtfertigen, aber zu sagen, ja, ich habe mich damals so entschieden. Aber jetzt würde man sich eben vielleicht anders entscheiden. Also deswegen, das ist schwierig, oder?
Deswegen ist der Anteil der Menschen in der glücklichen Ehe auch nicht gering. Also wie oft müssen wir denn hören eigentlich, dass, also sowas wird ja auch viel klischeehaft drüber Witze gemacht, was ich meine, über Ehe und so weiter, weil man eben noch nicht weiß und dann man kann aber nichts machen, man will einfach in diese Beziehung bleiben, weil man denkt vielleicht, okay, man muss einfach in diese Beziehung bleiben und dann geht man immer auf Kompromiss, aber dann ist man unglücklich. Dann, weiß ich, lieber
man
bleibt
will sich ja auch nicht eingestehen, dass man sich eben vielleicht falsch entschieden hat. Oder beziehungsweise damals die Entscheidung getroffen hat und sich aber nochmal verändert hat. Und man will sich das manchmal nicht eingestehen und die Schmach dann haben, dass man sich entscheiden lassen muss.
Aber eine Trennung ist fucking hart, Mann. Also eine Trennung ist wirklich fucking hart. Einfach, dass du dich traust, einfach zu sagen, was du sagen willst. Ich glaube, das ist auch nicht einfach. Und dann danach auch die Trennung und so weiter. Das ist wirklich eine fucking Stress. Auch jetzt nicht nur eine Scheidung, aber grundsätzlich eine Trennung. Und einfach auch bei den anderen zu sagen, dass du unglücklich bist. Das ist ja super hart. Mhm. Aber du bist nicht verantwortlich für den Glück von anderen. Und ja, aber wie gesagt,
die Frage ist immer, für wen entscheidet man sich? Ne? Für die Beziehung und für den anderen oder für sich selbst? Und manchmal ist es auch echt hart, sich für sich selbst zu entscheiden, weil man dann so ein Arschloch ist.
Aber das war ja zum Beispiel krass bei mir dann ja, ich wusste ja, dass ich offene Beziehungen haben wollte, aber ich wusste, okay, mit dieser Frau kann ich nicht. Mhm. Und dann war ich ja verliebt, dann denke ich, ja, vielleicht brauche ich wirklich keine andere Frau, sozusagen, so sexuell. Und habe ich auch nicht gebraucht irgendwann. Also für eine gewisse Zeit. Und dann irgendwann ist einfach, wenn du bist einfach im Kern, wie du bist und das kommt dann einfach irgendwann so nach, weil bestimmte Sachen weißt du einfach, wenn du älter bist.
Ja.
Ne? Und man ändert sich einfach. Also mit 17 machst du keinen Wein und mit 30.
Es ist auch manchmal hart, finde ich, oder das war meine Erfahrung zumindest, wenn ich das auch kurz einwerfen darf. Dass man eine Vorstellung von sich in einer Beziehung hat. Das war bei mir immer so. Also ich hatte eine Vorstellung, wie ich mir eine Beziehung vorstelle und wie ich da gerne sein möchte, welche Rolle ich spielen möchte, bis ich dann auch in meiner langjährigen Beziehung vorher gemerkt habe, dass ich das gar nicht bin. Mhm. Und dass ich eben diese Rolle spiele und da eigentlich gar nicht glücklich damit bin. So, obwohl ich immer dachte, dass ich mir das wünsche, dann so zu sein und das alles sehr perfekt war, genauso wie man es macht in einer Beziehung. Es ist halt schwierig. Es ist echt schwierig, auf sich dann auch zu hören und
was man
selber braucht.
Man muss, das ist auch so, die schlimmste Lüge ist die Lüge, die du dir selbst erzählst. So. Mhm. Und das ist wirklich so.
Jetzt wird's deep.
Also ich glaube, die letzte müssen wir jetzt mit Gras auf jeden Fall machen. Sonst wird es so die.
Ja, also wie war dein Verhältnis jetzt, zu...
Vor allem, wir haben jetzt fast eine Stunde einfach krass. Gepodcastet. Das ist einfach krass.
Aber deswegen, ich könnte dich noch so viel mehr fragen. Vielleicht machen wir
ja, deswegen, zwei. Ich glaube, dieses Format ist echt nicht schlecht. Weil es gibt so eine Podcast, die dann auch so ist, machen natürlich ein bisschen anders. Hm. Aber ich zeig dir gleich.
Okay. Aber ich habe mir eigentlich tatsächlich noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, vielleicht deswegen machen wir vielleicht Teil 2.
Wir müssen ja auch nicht nur über
40. Ich habe mich richtig vorbereitet heute.
Wir müssen ja nicht immer über 40 werden, ne? Oder über irgendwas.
Nee, aber halt so in dem Zusammenhang eben sind mir eben ein paar Sachen gekommen, die ich noch interessant finde, die ich ja schon eben teilweise eigentlich von dir weiß. Ja, also weiß ja jetzt mittlerweile jeder, dass wir zusammen sind. Mhm. Brauchen wir jetzt nicht mehr so tun. Aber also manche Sachen weiß ich schon, aber manche will ich auch noch mal ein bisschen nachfragen und glaube ich, wäre auch eben interessant, wenn wir darüber sprechen hier.
Klar.
Genau, Gras. Ja, machen wir jetzt zum Abschluss noch. Wie ist dein Bezug zu Cannabis in den 20er, 30ern und jetzt?
Da muss ich wahrscheinlich auch in den Teenie noch einbeziehen. Halt, ne? Okay. Genau. Wie gesagt, ich habe mit 17 angefangen, aber auch nicht regelmäßig. Aber da in Indonesien zum Beispiel ist auch eine ganz andere Weed, so Outdoor. Aber da war ja noch 96, 97. Ne? Also das heißt, das Image von Gras war heftig schlimm so. Mhm. Und ich dachte immer so diese Image, dass diese Verpeiltheit, die du vom Kiffen manchmal bekommst, dass es dann bleibt sozusagen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, auch in den 17, 18 Jahre einfach viel zu smoken. Boy, habe ich da bereut, Mann. Aber gut, wie gesagt.
Aber ich hatte auch als Teenager ein totales Schreckensbild vom Kiffen.
Ja, siehst du?
Also ich war super, super anti.
Ja, meine ich ja.
Also,
und bei dem und deswegen war mein Weed-Konsum eher so auf Party-Basis sozusagen. Aber oft, aber es gab keinen Tag, wo ich sage, okay, ich kiffe jetzt einfach von morgens bis abends. Da habe ich tatsächlich nie gemacht. Es ist meistens so eher, okay, jetzt Samstag, jetzt Freitag zum Beispiel, wir kiffen abends. So einfach ganz normal Teenie-Zeit. Und dann in den 20er, da habe ich tatsächlich, weil auch eben diese Image auch noch so fest in mir war, ne? Und ich wollte ja sozusagen jetzt studieren, ne? Ich war einfach dumm, Entschuldigung. Und ich dachte, das Nein, ich dachte, weil ich habe ja noch immer diese Image, dass Kiffen dumm macht.
Ach so.
Das habe ich ja noch.
Du wolltest das vermeiden und.
Ja, ich wollte ja vermeiden und ganz ehrlich.
Konzentrieren.
Genau, das war 2001. Also das
sehr
heißt,
vorbildlich.
So, das war 2001 einfach. Und ich habe so gesoffen wie sonst was. Und deswegen, weißt du, so dumm einfach halt, ne? Aber das war halt so die Realität.
Aber Saufen hat dann geholfen, oder wie? Klüger zu werden.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist ja genau der Punkt.
Ja.
So, das ist Fehler gefunden sozusagen, ne? Und deswegen in den 20er habe ich tatsächlich wenig gekifft. So. Und dann irgendwann wieder mit 28, 29 war dann natürlich Internet und dann Social Media. Und dann hat man einfach auch mehr Info bekommen und dann mehr gesehen, wer überhaupt kifft. Und dann habe ich natürlich immer mehr recherchiert, mehr. Und dann der Knackpunkt war wirklich das Doku von CNN, diese Weed von Sanjay Gupta, als der sich auch entschuldigt hat, dass er immer so Cannabis verteufelt hat, aber anscheinend hilft das. Und dann denke ich, hey, was geht hier ab so?
Mhm.
Ja, und dann war meine Einstellung komplett anders.
Mhm.
Und dann Anfang 30, let's go! Und dann.
Aber warst du immer noch vorsichtig? Also ich meine, ich lasse mich schon auch von verschiedenen Dokus oder Clips oder Leuten, die ich insgesamt gut finde, also Persönlichkeiten, die ich gut finde, lasse ich mir schon auch ein bisschen beeinflussen und so, aber war schon dann so, dass du auch selber erstmal noch deine Erfahrungen damit machen musstest, oder? Oder sammeln musstest und gucken musstest, inwieweit.
Diese Doku war nur ein Trigger, um das wirklich.
Das Gefährliche ein bisschen davon wegzunehmen, oder?
Genau, und einfach mir den Weg zu zeigen, was muss ich recherchieren sozusagen, ne? Was ist da überhaupt so, was passiert und so weiter. Und nachdem ich das, also fertig recherchiert habe sozusagen, und dann war mir sicher in meiner Meinung, und dann war Feuer frei sozusagen. Und dann,
weißt du, was bei mir der Knackpunkt war?
War?
Chemieunterricht tatsächlich, aber erst in der Boss. Also da war ich ja schon 19, 20 oder so. Also ich habe ja auch später angefangen. Ne? Aber da, also da habe ich auch noch nicht wirklich das Kiffen angefangen. Aber es war der Knackpunkt, als wir, als ich selber mir YouTube-Videos, als ich selber geguckt habe, wie verschiedene Drogen an Rezeptoren im Gehirn, also wie das abläuft praktisch von den Botenstoffen her. Wie das andockt und der Vergleich zwischen den verschiedensten Drogen eben und was Alkohol macht mit der Gehirnzelle und wie THC eben andockt, wieder loslässt und durch Urin einfach ausgeschieden wird. Und dann dachte ich mir so, hä, warum dürfen wir dann saufen? Also warum saufe ich dann, seit ich 16 bin? Und THC lässt eben los von und wird halt dann wieder ausgeschieden. Da dachte ich mir dann schon so, also das war so der erste Wendepunkt bei mir, glaube ich. So Chemieunterricht, echt, ja. Mal interessant.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wie gesagt, mit, ich glaube, als ich angefangen habe wieder mit 30, ich glaube, war ich auch mental vielleicht bereit. So. Und das hat mein ganzes Leben einfach komplett verändert. Und dann mit 35 auch dann so eingestiegen. Da dachte ich mir, ja, also ich habe meine Leidenschaft jetzt gefunden in Cannabis und damit möchte ich einfach Geld verdienen oder zumindest immer was zu tun haben, weil ich mag, was Weed mit mir macht sozusagen. Und ich mache die Leute, die auch Weed mögen. Und also es klingt hart so, ne, aber ich bin 40, also wenn meine Freunde nicht kiffen, dann sind die nicht mehr so in meinem engen Freundeskreis sozusagen. Meinem engen Freundeskreis sind nur Kiffer, auch kiffende Eltern sozusagen. Und ich möchte meine Zeit einfach nicht verbringen. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, weißt du? Es ist, 40 Jahre, let's go. Kein Smalltalk
noch
und so weiter.
Noch nicht.
Und von daher, ja, und jetzt lebe ich für Cannabis.
Schön. Das war doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Dann, ja, dann darf ich ja auch den Podcast schließen, oder? Wenn ich heute der Host bin. Dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Gerne.
Dass du uns an deinen Erfahrungen teillassen hast. Das ist richtig. Genau, ich wünsche dir, also ich bin ja natürlich auch dabei, noch eine schöne Woche bis zu deinem 40. Wir werden auf jeden Fall feiern und danach dann vielleicht auch nochmal reden oder nochmal so einen Deep Talk haben.
Ja.
Genau, wo wir nochmal andere Sachen ansprechen. Aber
ja.
Bis dahin.
Aber ich glaube, wie gesagt, ich möchte auch diesen Format in eher leichtere Themen dann auch machen. Ich
ja,
glaube, das wäre lustig.
Klar, klar. Aber ich fand es heute trotzdem auch super.
Super cool. Ey, vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Ciao,
bis zum nächsten Mal.